Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und dass es auch gar nicht mehr so weit ist, von Nümbrecht bis hierher. Das ist auch nochmal schön. Ganz herzlichen Dank, liebe Helen, für die Einleitung. Die war wirklich sehr, sehr gut und ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, ob ihr diesen Text in eurer ganz normalen Serie zum 1. Thessalonicher Brief wohl ganz bewusst, ob er zuerst geguckt hat, was ist denn am Ewigkeitssonntag, wann ist ewig, dann gucken wir, Zufall. Das hat der Herr getan. Sehr schön. Es fällt uns heute Morgen also zu. Und ganz herzlichen Dank auch für die schönen Lieder, die waren wirklich so toll und so passend. Ja, ich möchte jetzt nicht den ganzen Text uns zusammen im Zusammenhang lesen, sondern ich möchte Vers für Vers an dem Text entlang gehen. Aber eins will ich noch sagen, dieser Abschnitt, den wir jetzt heute betrachten, die letzten Verse in Kapitel 4 und dann die ersten Verse in Kapitel 5, die hängen ganz eng zusammen. Die Kapiteleinteilung ist ja nicht von Paulus, die hat ja irgendwann später jemand gemacht. Und gerade was Helen so betonte, heute werfen wir den Blick voraus. Aber dann in Kapitel 5 geht es sofort darum, wie leben wir denn im Licht dessen, was wir heute hören. Und jetzt weiß ich nicht ganz genau, da habe ich jetzt nicht geguckt, ist dann der nächste Abschnitt am nächsten Sonntag dran oder kommt da was anderes und das kommt irgendwann noch später, dann müsst ihr noch etwas warten, aber auf jeden Fall in Gedanken müsst ihr die zwei Abschnitte dann zusammen sehen. So, heute also 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Es beginnt so, Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das Folgende jetzt schon ein paar Mal gehört in dieser Serie. Paulus war nur etwa 3 Wochen in Thessalonich. Nach Apostelgeschichte 17 3 Sabbate. Dann wurde die Lage so brenzlig, dass die Brüder ihn noch nachts nach Beröa schickten. So, 3 Wochen oder wie viel genau auch immer, sind eine sehr kurze Zeit. Paulus hatte zwar die Angewohnheit, immer den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen, aber sicher konnte er nicht in jedes Detail gehen. Und vielleicht haben die Thessalonicher auch nicht alles sofort verstanden. Immerhin hörten sie die Dinge nicht zum 27. Mal, wie manche von uns manche Dinge, sondern zum allerersten Mal im Leben. Jedenfalls gab es Fragen. Sie hatten verstanden, Jesus ist auferstanden und er kommt wieder. Und zwar bald. Und das ist eine großartige Sache. Und dann werden wir auf ewig mit Jesus vereint werden. Und darauf freuten sie sich riesig. Aber kaum war Paulus weg, da starb jemand aus ihrer Mitte. Ach du Schreck. Jetzt stirbt der, bevor Jesus wiederkommt. Was ist nun mit dem? Wird er auch mit Jesus vereint bei der Wiederkunft? Oder bleibt der im Grab? Und was ist, wenn ich sterbe? Habe ich dann, bevor der Herr kommt, habe ich dann schlechte Karten? Und wie ist das überhaupt mit den letzten Dingen? Paulus, wir wissen überhaupt nicht, wie wir die trösten sollen, die einen lieben Angehörigen verloren haben. Und ehrlich gesagt, wir wissen auch nicht so genau, worauf wir hoffen dürfen. Also so etwa muss die Situation gewesen sein. Und dazu kam dann noch, dass diese jungen Christen in ihrer Umgebung nur Hilflosigkeit gegenüber Tod und Sterben erlebten. Wir haben den Kondolenzbrief einer gewissen Irene. Sie schrieb an eine Familie, die ihren Sohn verloren hatte. Und sie schreibt, tja, dagegen kann man leider nichts machen. Darum tröstet euch untereinander. Lebt wohl. Das ist der ganze Trost. Ziemlich leere Worte. Ja, genau, hilft nichts. Angesichts dieser Hilflosigkeit und des Schreis der Gemeinde verfolgt Paulus in unserem Text ein doppeltes Anliegen. Erstens, wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Also, Paulus will die wichtigsten Informationen vermitteln. Und zweitens, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben, es ist auch ein seelsorgerliches Anliegen. Was dürfen Christen im Blick auf ihre Auferstehung wissen? Vers 14. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. So wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Paulus will hier sagen, wenn wir glauben, dass Jesus den Tod überwunden hat, dann hört die Wirkung seiner Auferstehung nicht auf, wenn wir sterben. Gott wird bei der Wiederkunft Jesu auch die, die entschlafen sind, genauso berücksichtigen und sie genauso mit Christus zusammenbringen wie die Lebenden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jetzt haben wir hier schon zum zweiten Mal den Ausdruck, die Entschlafenen. Er sagt, er spricht nicht von Verstorbenen, sondern er spricht von Entschlafenen. Worauf bezieht sich der Ausdruck? Bezieht er sich nur auf den Leib? Oder bezieht er sich auf den Leib und den Geist? Um das zu verstehen, machen wir uns vielleicht mal zunächst klar, diese zwei Bestandteile, aus denen der Mensch besteht, der Geist oder die Seele einerseits und der Leib andererseits, die gehen nach dem Tod unterschiedliche Wege. Der Geist wird sofort bei Christus sein. Heute noch, sagt Jesus zu dem Verbrecher am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Oder Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Also wir werden nicht in so eine Art Warteraum geschickt, wo dann die Seele in so einen Tiefschlaf oder in so einen Seelenschlaf versetzt würde, warten würde bis zur Auferweckung. Nein, der Geist des Gläubigen wird im Moment des Todes verherrlicht, in einen Zustand vollkommener Heiligkeit verwandelt und darf sofort in die Gegenwart Christi eingehen. Die Gläubigen hatten in ihrer Wiedergeburt ewiges Leben bekommen. In ihrer Bekehrung wurden sie vereinigt mit Christus und wenn sie sterben, geht das gerade so weiter. Sie leben ewig mit Christus vereint. Dazu noch in völligem Frieden und bei vollem Bewusstsein. Sie wissen, wer sie sind. Sie wissen, wer die anderen sind. Sie verfolgen mit, wie Christus regiert und in welchem Abschnitt der Heilsgeschichte wir uns befinden. Denken wir an die Seelen der Märtyrer in Offenbarung 6. Ja, da kann man ein bisschen was raus entnehmen, wie das da ist. Aber vor allem und vielleicht am schönsten, die verstorbenen Geister dürfen sich an Christus satt sehen, wie David so schön sagt, Psalm 17, Vers 15, ich aber will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Also das erlebt der Geist. Der Leib eines Gläubigen ruht im Grab, dem Tag der Auferstehung entgegen. Aber das ist uns vielleicht nicht ganz so klar. Der Leib ist immer noch Teil des Gläubigen. ein Leichnam ist nicht einfach bloß Müll. Und deshalb wird er auch zu Recht mit Respekt behandelt. Aber noch viel wichtiger, auch der Leib eines Gläubigen wird in seiner Bekehrung mit Christus verbunden. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass eure Leiber Glieder Christi sind? 1. Korinther 6, 15. Christus bleibt nach unserem Tod auch mit unserem Leib verbunden, auch wenn der verfällt. Und auch wenn buchstäblich, physisch, physikalisch nichts davon übrig bleibt. Jeder Mensch ist ja ein Gedanke Gottes. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und diesen Gedanken, diese Information über unseren Leib hat Gott in seinem Geist gleichsam abgespeichert. Es ist ihm deshalb ein leichtes, wenn der Tag der Auferstehung kommt, unseren Leib, selbst wenn nichts mehr davon da sein sollte in der Erde, ihn wieder lebendig zu machen, die Atome, die Moleküle einfach nach dem in ihm abgespeicherten Bauplan wieder zusammenzufügen. So, das sind jetzt die zwei Bestandteile des Menschen und die Wege, die nach dem Tode gehen. Und jetzt ist interessant, dass Paulus nicht nur von entschlafenen Leibern spricht. Er bezeichnet die Verstorbenen insgesamt als Entschlafene. Und da ist ja der Geist zumindest nicht so ganz ausgeschlossen. Wieso? Zwar ist der Geist, wie wir gehört haben, bei vollem Bewusstsein in der Gegenwart Jesu, aber er kann nicht alles machen ohne seinen Körper. Wir können uns das vorstellen, wenn unser Körper nachts schläft, dann ist unser Geist zwar aktiv, ja, er verarbeitet die Dinge des Tages. Manchmal kann er vielleicht sogar Dinge wahrnehmen, hören, ist schon halb wach, aber der Körper, der schläft noch. Und solange der Körper schläft, kann der Geist nicht umhergehen, essen, trinken, lesen, arbeiten, geht alles nicht. So ähnlich ist das mit dem Geist der Gläubigen nach dem Tod. Er ist wach, aber er kann noch keine der Aufgaben im Himmel wahrnehmen, die mal für uns vorgesehen sind. Dazu braucht er seinen Körper. Darum werden die Verstorbenen insgesamt als Entschlafene bezeichnet. Und es heißt im Blick auf Körper und Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal. Natürlich ist dieser Zustand der Trennung unseres Geistes von unserem Leib nur ein Zwischenzustand zwischen unserem Tod und der Auferstehung. Und dieser Zwischenzustand hat für Gläubige trotz aller Freude an der unmittelbaren Gegenwart Jesu doch etwas Unangenehmes an sich. Wir wollen lieber mit dem Leib bekleidet und nicht gleichsam nackt befunden werden, sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 3. Der Mensch ist einfach als Einheit von Seele und Leib geschaffen. Und weil Gott darum weiß, ist dieser Zwischenzustand kein Dauerzustand. Und deshalb geht es weiter in Vers 15. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. So, jetzt will Paulus auf die vermutlich drängendste Frage der Thessalonicher eingehen. Und da sagt er als erstes, dass die Informationen, die er jetzt weitergeben will, göttlichen Ursprungs sind. Paulus bezieht sich hier ausdrücklich auf ein Wort des Herrn. Das mögen zum einen Worte sein, die Jesus selber gelehrt hat. Wir lesen hier zum Beispiel eine Reihe von Ausdrücken, die wir genauso in Matthäus 24 sehen, in der Endzeitrede Jesu. Aber ein paar Details hat Paulus wohl auch durch direkte Offenbarung vom Herrn empfangen, weil wir die sonst nirgendwo lesen. Die Hauptfrage der Thessalonicher war, was ist, wenn einer vor der Wiederkunft stirbt? Ist er benachteiligt? Und Paulus antwortet mit göttlicher Autorität, beruhigt euch. Wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Wer schon verstorben ist oder noch vor der Wiederkunft Jesu versterben wird, erleidet keine Nachteile. Der Ablauf ist nämlich folgender. Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. So, das ist ein ganz zentraler Vers unseres Textes. Wie läuft die Wiederkunft Jesu ab? Und zwar für die Gemeinde. Da könnte man ja ganz viel zu sagen, aber Paulus ist jetzt interessiert, wie läuft es ab für die Gemeinde? Und zwar sowohl für die bereits verstorbene Gemeinde, als auch für die noch lebende Gemeinde. Erstens, im Fokus steht Jesus Christus, der Herr. Er wird, Paulus sagt hier, herabkommen, herunterschreiten, könnte man auch übersetzen. Das heißt majestätisch, in großer Ruhe, aber mit festem, entschlossenem Gang wird er aus der unsichtbaren Welt in unsere sichtbare Welt herüberschreiten. Und das wird die ganze Welt sehen. Alle Scheinwerfer der sichtbaren und unsichtbaren Welt werden in diesem Moment exklusiv auf Christus ausgerichtet sein. Da wird die Tagesschau nur ein Thema haben. Zweitens, und dann wird in diesem Zusammenhang ein Befehl ertönen, ein machtvoller Befehl, der auch sofort befolgt wird. Es ist ein Befehl aus dem Munde Christi und er ergeht an die Verstorbenen. Jesus hatte das angekündigt, Johannes 5, 28, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. So, und hier ist jetzt der Moment. Es ist ein ganz ähnlicher Befehl, wie Jesus ihn kostprobenweise bereits am Grab von Lazarus gegeben hat. Da heißt es ausdrücklich, er rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Jetzt ergeht der Befehl an alle Verstorbenen, kommt heraus. Wie ein Donnerschlag erklingt dieser kraftvolle Befehl und er bewirkt, was er anordnet. Und drittens, dieser Befehl wird noch unterstrichen von der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes. Wahrscheinlich muss man dies zusammenziehen. Das ist die Stimme des Erzengels, die durch das Blasen der Posaune Gottes ertönen wird. Die Bibel erwähnt nur einen Erzengel. nämlich Michael, in Judas 9. Er bekommt anscheinend bei diesem Ereignis die besondere Ehre, die Posaune Gottes blasen zu dürfen. Und der Schall dieser Posaune dringt durch bis zu dem entferntesten Toten und unterstreicht die Kraft und Ernsthaftigkeit des Befehls Christi. Und dann geschieht das Entscheidende. Die Toten, die in Christus gestorben sind, werden auferstehen. Ich sage nochmal, Paulus ist jetzt im Moment nur interessiert an den Gläubigen. Die Ungläubigen werden auch auferstehen, aber das ist jetzt mal außerhalb des Blicks dieses Textes. Ja, jetzt geht es nur um die Gläubigen. Die Toten, die in Christus gestorben sind, werden auferstehen. Das kraftvolle Wort Christi lässt in diesem Moment den neuen, den Auferstehungsleib entstehen. Mit diesem Leib werden zuerst die Verstorbenen, die in Christus Entschlafenen, bekleidet. Aber sofort geht's weiter. Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Hier müssen wir 1. Korinther 15, was wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, mit hinzunehmen. Ich lese nochmal den Anfang von dem, was wir gehört haben. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Also jetzt redet er über die, die bei der Ankunft Jesu noch leben. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Also auch die bei der Wiederkunft Lebenden bekommen im gleichen Moment ihren Auferstehungsleib, genau wie die Entschlafenen. Allerdings bekommen wir unseren Auferstehungsleib nicht durch Auferstehung, sondern durch Verwandlung. Tertullian nennt diese Verwandlung die Abkürzung des Todes. Weil die müssen ja nicht durch Sterben und Grab hindurch, das ist der lange Weg, sondern das ist die Abkürzung hier, ja, die Verwandlung. Aber eins ist interessant, die Bibel nennt den Prozess, der zum Auferstehungsleib führt, nicht Schöpfung, nicht Neuschöpfung zum Beispiel, sondern Auferstehung oder Verwandlung. Wenn Gott etwas erschafft, dann immer aus dem Nichts, ohne an irgendetwas anderes, was schon vorhanden ist, anzuknüpfen. Auferstehung oder auch Verwandlung deutet Kontinuität an. Der Auferstehungsleib ist zwar in vieler Hinsicht anders und erneuert, aber hier knüpft Gott an unseren alten Leib. Auch deshalb werden wir uns im neuen Leib wiedererkennen. So, die Toten werden auferstehen, die noch Lebenden werden verwandelt werden und dann werden alle Gläubigen miteinander entrückt auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Die Entrückung bezieht sich auf beide Gruppen von Gläubigen, Verstorbene und Lebende. Beide werden zugleich, sagt Paulus ausdrücklich, entrückt werden. Das Wort entrücken kann auch mit fortreißen übersetzt werden. Wir werden also eine Kraftwirkung an uns spüren, die uns schnell, machtvoll emporhebt auf den Wolken. Das sind keine Wetterwolken. Das ist gleichsam der Triumphwagen des Herrn. Die Wolke, die ihn bei der Himmelfahrt emporhob und abholte. Vielleicht derselbe feurige Wagen, der Elia abholte. Auf jeden Fall wird hier die gesamte weltweite Gemeinde aller Jahrhunderte Christus entgegengerückt, um ihn zu empfangen und zu begleiten. Und das wird, wie ich diesen Text verstehe, nicht heimlich geschehen. Das wird jeder sehen. Der Befehl Jesu, die Posaune des Erzengels wird jeder hören. Das wird den Menschen durch Mark und Bein gehen. Sie werden wie erstarrt auf Christus sehen. Paulus ist hier aber nicht so sehr an der Wiederkunft selbst interessiert, auch nicht, was dann die Ungläubigen erleben, sondern das will er herausstellen, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Volle, ungetrübte, ewige Gemeinschaft mit dem Herrn. Die Geister der Verstorbenen haben das zwar schon erlebt, aber ohne ihren Leib. Die lebenden Gläubigen haben auch Gemeinschaft mit Jesus, jetzt schon, aber in ihrem irdischen Leib, und das heißt eingeschränkt. Erst in diesem Moment, zum ersten Mal, sind für alle unser Geist und der Auferstehungsleib vereinigt und bei dem Herrn alle Zeit. Das wird eine unbeschreibliche Freude sein. Ihr Lieben, das ist die Aussicht, die wir als Erlöste haben. Welch eine große Liebe Gottes steht dahinter. Wie gnädig, wie freundlich, wie großartig ist unser Gott, dass er sich sowas ausgedacht hat. Letzter Vers. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Wenn ein Gemeindeglied zu Grabe getragen wird, tröstet euch mit der Hoffnung, der Geist dieses Verstorbenen ist jetzt schon bei Christus. Und der Leib ist zwar entschlafen, aber er wird auferweckt werden. Und einmal werden wir Gläubige wieder alle und auf ewig mit Christus zusammen sein. Alle Trennung von Gläubigen durch den Tod ist nur Trennung auf Zeit. Oft nur für kurze Zeit, wenige Jahre, und dann ist man wieder zusammen bei dem Herrn. Wenn Trost diesen Inhalt hat, dann ist er nicht leer. Ja, wie bei der Irene. Dann ist er reich gefüllt. Dann kann er andere trösten. Und im Blick auf den eigenen Tod kann er das Herz geradezu erfreuen. Auf was gehen wir zu? Wie schön, wie herrlich. Das größte Hindernis, dem Tod mit Zuversicht entgegenzusehen, ist Schuld, die gegen uns spricht. Aber dafür gibt es eine Lösung. Hebräer 9,14. Um wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als Opfer dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, zu dienen dem lebendigen Gott. Schuld, die uns bewusst wird, wollen wir ihm gleich bekennen. Und dann in zuversichtlichem Glauben auf ihn als unser Opferlamm schauen. Das Blut seines Sohnes reicht aus, seines Opfers reicht aus. Es bedeckt unsere Schuld wirksam, gültig, ewig. Mit dieser Gewissheit im Rücken und der Hoffnung unseres Textes im Herzen wollen wir die Jahre, die wir noch hier leben dürfen, befreit und fröhlich damit verbringen, dem lebendigen Gott zu dienen. Und noch eine letzte Bemerkung. Wir haben gesehen, dass dieser Tag der Wiederkunft, was die Beziehung zu Jesus angeht, nichts grundsätzlich Neues bringt oder bedeutet. wer schon vorher in Christus, Vers 16 benutzt Paulus den Ausdruck, wer schon vorher in Christus, also mit Christus verbunden war, bleibt es auch an diesem Tag. Nur noch schöner, noch tiefer und alle Zeit. Wer hier auf Erden nicht in Christus, also mit Christus verbunden war, wird an diesem Tag keine Beziehung mehr aufnehmen können. Für diesen Kreis bedeutet der Tag Auferstehung zum Gericht. Heute ist noch ein Wechsel von der einen zur anderen Position möglich. Heute ruft der Heilige Geist uns noch auf: Lass dich in Verbindung mit Jesus bringen. Wende dich zu ihm hin. Glaub an ihn als denjenigen, der deine Schuld abnimmt, weil er die Strafe dafür am Kreuz getragen hat. Oder ich sage es mal mit Worten von Römer 10. Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet, und ich füge mal hinzu, und bei der Wiederkunft mit ihm auf ewig vereint werden. Das ist die Einladung, die wir jetzt in dieser Zeit in unserer Umgebung noch weitergeben dürfen und wollen und sollen. Amen.